Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die meisten von uns haben es bestimmt schon mal im Leben erlebt, über den Tisch gezogen worden zu sein. Aber jeder von uns erlebt es und macht diese Erfahrung tagtäglich, wenn wir von der Sünde versucht werden und immer wieder nachgeben. Warum? Weil Sünde uns etwas vormacht, aber unter dem Tisch den Revolver auf uns gerichtet hat. In der Geschichte von Josua begegnet dem Volk Israel eine ähnliche Situation. Sie würden in den meisten Übersetzungen die List der Gibeoniter überschrieben. Die Predigt kommt heute aus Josua Kapitel 9 und ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen, um gemeinsam sein Wort an uns heute zu hören. Josua Kapitel 9. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und es geschah, als alle Könige es hörten, die diesseits des Jordan waren, auf dem Gebirge und in der Niederung und an der ganzen Küste des großen Meeres gegen den Libanon hin, die Hethiter und die Amoriter, die Kanaaniter und die Perisiter, die Hiviter und die Jebusiter, da versammelten sie sich allesamt, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Als aber die Bewohner von Gibeon hörten, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte, handelten sie auch ihrerseits mit List und gingen hin und verstellten sich als Boten. Sie nahmen abgenutzte Säcke für die Eseln und abgenutzte und geborstene und zusammengebundene Weinschläuche und abgenutzte und geflickte Schuhe an ihren Füßen und zogen sich abgenutzte Kleider an. Und alles Brot ihrer Wegzehrung war vertrocknet und war schimmlig. Und sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm, zu den Männern von Israel: Aus fernem Lande sind wir gekommen, und nun schließt du einen Bund mit uns. Aber die Männer von Israel sprachen zu dem Hiviter: Vielleicht wohnst du in meiner Mitte, und wie sollte ich einen Bund mit dir schließen? Und sie sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Und Josua sprach zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sprachen zu ihm: Aus sehr fernem Land sind deine Knechte gekommen, um des Namens des Herrn deines Gottes willen. Denn wir haben seine Kunde vernommen und alles, was er in Ägypten getan und alles, was er in den beiden Königen der Amoriter getan hat, die jenseits des Jordan waren, Sion, dem König von Hesbon und Og, dem König von Bassan, der in Astaroth wohnte. Da sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns und sagten: Nehmt Wegzehrung mit euch auf den Weg und geht ihnen entgegen und sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte und nun schließt einen Bund mit uns. Dieses unser Brot, warm haben wir es aus unseren Häusern als Wegzehrung mitgenommen, an dem Tag, als wir auszogen, um zu euch zu kommen. Und nun siehe, es ist vertrocknet und schimmlig geworden. Und diese Weinschläuche, die wir neu gefüllt haben, siehe da, sie sind geborsten, und diese, unsere Kleider und unsere Schuhe, sind abgenutzt infolge des sehr langen Weges. Und die Männer nahmen von ihrer Wegzehrung, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen, und die Fürsten der Gemeinde schworen ihnen. Und es geschah am Ende von 3 Tagen, nachdem sie einen Bund mit ihnen geschlossen hatten, da hörten sie, dass sie nahe bei ihnen waren und mitten unter ihnen wohnten. Da brachen die Kinder Israel auf und kamen zu ihren Städten am 3. Tag, und ihre Städte waren Gibeon und Kephira und Beeroth und Kiriat Jearim. Und die Kinder Israel schlugen sie nicht, weil die Fürsten den Gemeinden ihnen bei dem Herrn, den Gott Israels, geschworen hatten. Da murrte die ganze Gemeinde gegen die Fürsten. Und alle Fürsten sprachen zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israel, geschworen, und nun können wir sie nicht antasten. Das wollen wir ihnen tun und sie am Leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns komme wegen des Eides, den wir ihnen geschworen haben. Und die Fürsten sprachen zu ihnen: Sie sollen am Leben bleiben. Und sie wurden Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde, so wie die Fürsten ihretwegen geredet hatten. Und Josua rief sie und redete zu ihnen und sprach: Warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir sind sehr weit von euch, da ihr doch mitten unter uns wohnt? Und nun, verflucht seid ihr, und nicht sollt ihr aufhören, Knechte zu sein, sowohl Holzhauer als auch Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes. Und sie antworteten Josua und sprachen: Weil deinen Knechten als gewiss berichtet wurde, dass der Herr dein Gott Mose seinem Knecht geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Bewohner des Landes vor euch zu vertilgen, so fürchteten wir sehr um unser Leben euretwegen und taten diese Sache. Und nun siehe, wir sind in deiner Hand. Tu, wie es gut und wie es recht ist in deinen Augen, uns zu tun. Und er tat ihnen so und er rettete sie von der Hand der Kinder Israels. Und sie töteten sie nicht. Und Josua machte sie an jenem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn bis auf diesen Tag an dem Ort, den er erwählen würde. Soweit Gottes lebendiges Wort. Die Eroberung des Landes geht weiter. Und es kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch vor, dass die Könige des Landes nicht schon früher sich zusammen verbündet haben, um gegen Israel zu kämpfen. Eventuell haben sie sich gedacht, ja, Jericho, eigentlich so eine befestigte Stadt, da hat Israel eigentlich keine Chance. Und dann haben sie gesehen, was bei Ai passiert ist, beim ersten Angriff, haben sie eine Niederlage erlebt. Die sind vielleicht nicht eine ernsthafte Bedrohung. Doch jetzt, nachdem sie gehört haben, was beim Berg Ebal und Gerazim stattfand, diese Bundeserneuerung und die Vorlesung des Gesetzes, die quasi als eine Ankündigung diente, dass Gott dieses Land den Israeliten geben wird und dass ab jetzt dieses Gesetz bestimmt, was in diesem Land passiert, versammeln sie sich gemeinsam, um gegen Israel zu kämpfen. Alle außer einem Volk, und zwar die Gibeoniter. Die Gibeoniter checkten, sie haben keine Chance gegen Israel und entscheiden sich auf eine andere Art, ihr Leben zu erhalten. Sie tüfteln sich einen listigen Plan aus, um irgendwie einen Bund zu schließen mit Israel, sodass sie nicht zerstört werden. Wir werden gleich genauer auf diesen Plan eingehen. Jedoch lasst uns diese Ausgangssituation dieser Geschichte auch als Ausgangssituation für unser Leben betrachten. Gott hat dem Volk Israel den Auftrag gegeben, dass sie, wenn sie in das verheißene Land einziehen, alle andere Völker vernichten sollen. Wir haben bis jetzt immer wieder gesehen, dass die Geschichte von der Eroberung des Landes für uns nicht nur als Geschichte aufgeschrieben ist, sondern uns helfen soll, den geistlichen Kampf in der Mission und in der Heiligung zu verstehen. Wir haben bis jetzt gesehen, bei Jericho, dass Gottes Methoden für uns nicht immer Sinn ergeben, nicht immer verständlich sind, jedoch er von uns erwartet, dass wir ihm Gehorsam leisten und die Anweisungen ausführen. Wir haben gesehen, auch bei Jericho, dass Gott derjenige ist, der den Sieg gibt, jedoch auch von uns erwartet, dass wir handeln. Wir haben gesehen beim ersten Angriff von Ai, dass unsere Sünden eine Auswirkung haben auf die Gemeinde und dass Gott mit Sünde nicht rumscherzt, aber dass er auch vergibt, wenn Buße stattfindet. Wir haben gesehen beim zweiten Angriff von Ai, dass Gott uns durch sein Wort hilfreiche strategische Maßnahmen gibt, um gegen die Sünde zu kämpfen. Aber der Kampf gegen die Sünde ist nicht immer so direkt und offensiv. Auch nicht so direkt und offensiv wie die Könige, die sich jetzt versammelt haben, um gegen Israel zu kämpfen. Manchmal begegnet uns der Kampf gegen die Sünde in subtiler, listigen Formen, wie bei den Gibeonitern. Der Teufel weiß, dass er keine Chance hat gegen die Kinder Gottes und darum versucht er auf listige Weise uns zu verführen, um Kompromisse im Kampf gegen die Sünde zu machen, damit sie irgendwie in unserem Leben Platz haben, obwohl sie eigentlich ausgelöscht werden sollten. Aber wie können wir uns davor schützen und was sollen wir machen, wenn wir merken, dass wir einen Kompromiss eingegangen sind? Daher lautet das Thema der heutigen Predigt Entscheidungen im Kampf gegen die Sünde. Wir wollen uns folgende drei Punkte anschauen, die uns helfen sollen. Entscheidungen im Kampf gegen die Sünde benötigen erstens eine Sicht auf die Gefahren, zweitens benötigen sie die Weisheit Gottes und drittens beharren sie auf die Souveränität Gottes. Erstens benötigen eine Sicht auf die Gefahren. Die Erzählung der Gibeoniter beginnt damit, dass sie hörten, Vers 3, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte. Und in Vers 9 und 10 erwähnen sie nicht Jericho und Ai, wenn sie zu den Kindern Israels kommen, sondern nur die Ereignisse, die schon länger zurücklagen, um den Anschein zu geben, dass sie die neuesten Nachrichten, den neuesten Stand der Dinge noch nicht mitbekommen hatten. Aber da schreiben sie diese Errungenschaften zu Recht Gott zu und nicht Josua zu. Und sie sprachen zu ihnen, aus sehr fernem Land sind deine Knechte gekommen, um des Namens des Herrn deines Gottes willen, denn wir haben seine Kunde vernommen und alles, was er in Ägypten getan und alles, was er den beiden Königen der Amoriter getan hat, die jenseits des Jordan waren, Sihon, dem König von Hesbon und Og, dem König von Bassan, der in Astaroth wohnte. Die Gibeoniter haben die Situation richtig bewertet und haben den Schluss gezogen, gegen diesem Volk haben wir keine Chance. Wir können gegen sie nicht bestehen. Sie haben die Taten Gottes gehört und fürchteten sich vor ihnen und entschließen sich, im Gegensatz zu den anderen Königen, nicht Widerstand zu leisten, sondern auf eine andere Art und Weise Frieden zu schließen mit Israel. Nun haben sie ein Riesenproblem. Sie gehören zu den Einwohnern des Landes, von denen Gott Israel geboten hatte, alle zu vernichten. Sie standen nämlich unter dem Gericht Gottes wegen ihrer Sünde und Gottlosigkeit. Die Gibeoniter hatten das mitbekommen, Vers 24, da sie hörten, was Gott durch seinen Knecht Mose geredet hatte, dass Gott ihnen das Land geben wird und alle Bewohner des Landes vertilgen wird. Also entscheiden sie sich einen ausgeklügelten Plan aus. Das sind die Verse 4 bis 13. Was machen sie? Sie nehmen sich alte Kleider, alte Schuhe, alte Säcke für die Esel und nehmen altes Brot mit, um den Anschein zu geben und das Volk zu täuschen, dass sie tatsächlich aus fernem Land kommen. Weil wenn sie aus fernem Land kommen, gehören sie ja nicht zu den Einwohnern von Kanaan, die eigentlich vertilgt werden müssten, und sie erhofften dadurch, dass Israel mit ihnen einen Bund eingehen würde. Das Ziel dieser List war es, dass das Volk Israel dazu gebracht wird, mit ihnen einen Bund einzugehen, was sie ja mit den Einwohnern des Landes nicht hätten tun dürfen. Und somit werden die Gibeoniter dann im Land geduldet und erhalten ihr Leben. Israel war quasi verführt, einen Kompromiss zu machen. Eigentlich etwas zu machen, was sie nicht machen sollten, wodurch ihr Gehorsam in der Ausführung des Auftrages Gottes verhindert wurde. Der Grund, warum Gott sie ja beauftragt hatte, alle zu vernichten, war, damit die Völker später nicht das Volk Israel verführen und sie wegführt von Gott. In unserem Kampf gegen die Sünde ist es nicht anders. Der Teufel und die Sünde wissen, dass sie verloren haben. Sie wissen, dass Gott eines Tages sie vollkommen und endgültig richten und vernichten wird. Und darum versuchen sie, nur auf irgendeine Weise in unserem Leben geduldet zu werden. Jedoch die Sünde, die wir dulden, werden uns nicht in Ruhe lassen, sondern versuchen, uns weg von Gott zu ziehen. Es sind die Götzen, die gerne im Schatten sind in unserem Herzen, uns immer wieder zurufen, dass wir ihnen unser Herz geben. John Owens sagt, jede Sünde, die nicht abgetötet wird, bewirkt mit Sicherheit zwei Dinge. Erstens wird sie die Seele schwächen und sie ihre Kraft berauben. Zweitens wird sie die Seele verdunkeln und sie ihres Trostes und Friedens berauben. Lass uns also diesen Plan anschauen und dadurch ein paar Taktiken des Feindes rausnehmen, die er verwendet, um uns auf listige Weise zu Kompromissen zu führen. Das sind drei Taktiken, die wir uns anschauen möchten. Erstens fällt uns auf welche Zügigkeit die Gibeoniter diesen Bund schließen wollen. Vers 6. Und sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Menschen von Israel: Aus fernem Land sind wir gekommen und nun schließt einen Bund mit uns. Stell dir vor, jemand würde dir auf die Straße begegnen und sagt: Ich komme gerade aus der Bank, schließ doch diesen Vertrag und damit hast du Vorteile und werd unser Kunde. Da wären wir erstmal ein bisschen stutzig. Und das waren ja auch die Israeliten. Daraufhin geben ja auch die Gibeoniter eine Antwort, aber sie wussten genau das, was Israel hören wollte. Sie sind von fernem Land und sie würden gerne einen Bund schließen mit jemand, der auch Gott fürchtet. Und das sind die Verse 9 und 10. Und darum antworten sie so, dass sie eigentlich gekommen sind wegen des Namens des Herrn. Aber taktisch weichen sie auch die Frage aus, von wo sie kommen. Stell dir jetzt vor, quasi, dass dieser angebliche Bankkaufmann dich begegnet, dann sagst du: Ich bräuchte jetzt ein paar mehr Infos. Und er sagt: Was, glaubst du nicht, dass ich ein Bankkaufmann bin? Schau doch meinen Anzug an, ich habe auch einen Aktenkoffer. Komm, schließ doch einfach schnell diesen Bund, diesen Vertrag. Der Feind versucht oft unter Zeitdruck und durch Schnelle uns zu Entscheidungen zu zwingen, die wir später dann bereuen. Die Gibeoniter wollten ganz schnell dieses Volk dazu bringen, diesen Bund zu schließen, damit sie nicht weiter Fragen stellen, damit sie nicht weiter überlegen, nicht weiter erkundschaften können, von wo sie kommen. Es hat ihnen nur 3 Tage gebraucht danach, um rauszufinden, dass die Gibeoniter tatsächlich nicht vom fernen Land kommen, sondern mitten unter ihnen wohnen. Aber wie sieht es in unserem Leben aus? Oftmals wird diese Taktik vom Feind verwendet, unter Zeitdruck und schnelle Entscheidungen zu führen. Und der fängt oft mit diesem Satz an, mit diesem Teil. Nur mal kurz. Nur mal kurz auf die Insta-Seite von den und den schauen. Und dann wird man neidisch, was er alles hat, was er alles getan hat, wo er alles war. Nur mal kurz auf dem Bankkonto schauen, ob noch genügend Geld da ist. Und dann verliert unser Vertrauen oder wird das Vertrauen Gott gegenüber angefochten. Nur mal kurz diese Nachricht spät abends schreiben und dann beginnt vielleicht eine Affäre. Nur mal kurz die Nachrichten schauen und aus Langeweile stolpern wir auf eine Seite, wo wir nicht sein sollten. Nur mal kurz ein YouTube-Video schauen und eine halbe Stunde später merken wir, wie lange wir schon da sitzen. Nur mal kurz reinhören, was die Kollegen über den oder den sagen. Oft versucht der Feind, uns schnell zu einer Sünde zu führen. Und wir brauchen da die Ruhe, um vor Gott zu kommen. Aber die erste Taktik ist, dass er versucht, uns schnell zu verführen. Und darum ist es wichtig, dass wir eine Sicht auf die Gefahr haben, nicht schnell Entscheidungen zu treffen, die zur Sünde führen. Zweitens, nutzen die Gibeoniter eine Lücke in dem Auftrag Gottes dem Volk gegenüber aus. Sie sollten alle aus dem Land vertilgen. Das bedeutet, mit keinem von diesem Land dürfen sie einen Bund eingehen. Und dessen ist sich Israel auch selbstbewusst. Das lesen wir in Vers 7. Aber die Männer von Israel sprachen zu dem Hevitern: Vielleicht wohnst du in meiner Mitte. Wie sollte ich einen Bund mit dir schließen? Und ich glaube, wir kennen diese Taktik vom Feind, dass er so die Lücken verwendet oder die Wahrheiten verdreht, um uns zu verführen. Das kennen wir von der Geschichte ganz am Anfang von Adam und Eva. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum essen? In unserer Geschichte klingt es vielleicht so: Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft mit keinem einen Bund schließen? Man könnte fragen, ja, eigentlich hat Gott ihnen ja nicht verboten, dass sie keinen Bund schließen durften mit anderen Nationen. Aber die Frage ist vielleicht vielmehr: Was hat dem Volk verleitet, einen Bund mit einem anderen Volk zu schließen, das aus einem fernen Land kommt? Wie wir oft in der Geschichte von Israel sehen werden, ist, dass sie oft einen Bund mit einer anderen Nation oder einem anderen Volk schließen, weil sie dadurch erhoffen, stärker zu sein. Sie denken, durch Größe sind wir stärker. Und oft warnt Gott ihnen davor, geht nicht nach Ägypten, weil die die Pferde haben, weil die Streitwagen haben. Sie werden euch nicht retten. Sie haben gedacht, mit einem anderen Volk zusammen könnten wir besser verteidigen, wodurch sie aber dadurch ihr Misstrauen Gott gegenüber zeigten. Und oh, wie oft hat der Teufel und tut die Sünde uns immer wieder mit dieser List verführen. Der Teufel lügt in den Details. Er kommt nicht mit offensichtlichen Lügen oder Sünden angetanzt. Hat Gott wirklich gesagt, du sollst kein Handy haben, um anständig mit den Medien umzugehen? Hat Gott wirklich gesagt, du darfst am Sonntag gar nicht arbeiten, wo er doch auffordert, dass wir ihn suchen und Gemeinschaft mit seinem Volk haben? Hat Gott wirklich gesagt, du darfst nicht auf Partnerwahl Ausschau halten, wo wir vielleicht uns dann auf andere Webseiten oder Sachen uns bewegen, in gefährlichen Situationen? Oft stellt der Feind die Wahrheiten, die Gott uns zugesprochen hat, vertritt er und stellt sie gegen uns. Und darum ist es wichtig, dass wir eine Sicht haben auf die Gefahr, wenn Gottes Wahrheiten hinterfragt werden, die oft ein Begehren in uns ansprechen wollen. Die dritte Taktik, was die Gibeoniter verwenden, ist, dass sie einen sehr starken Fokus auf das Aussehen und das Vermitteln ihrer Nachricht legen. Die Berichterstattung in Vers 12 und 13 ist sehr krass ausgelegt auf die Emotionen und die Vernunft der Israeliter und die Vernunft der Israeliter anzusprechen. Und Vers 14 nehmen die Israeliten letztendlich ein bisschen von dieser Wegzählung tatsächlich zu prüfen, stimmt das alles, was sie sagen? Die Israeliten sind nicht schlampig gewesen in ihrer Untersuchung. Sie waren sich schon bewusst, hey, das könnte eine Falle sein. Sie waren aber abgelenkt in ihrer Untersuchung. Sie waren abgelenkt von dem Aussehen, von das, was ihr Vernunft angesprochen hat. Und wie oft verlockt der Teufel uns manchmal, wenn er die Sünde so schön uns vormalt. Wir sind dann so fokussiert auf das, was wir sehen, schmecken und fühlen können, dass wir nicht mehr einen Blick haben auf das Tatsächliche, was dahinter sich verbirgt. Komm, das hast du dir doch verdient, diesen Film zu schauen. Diese Versicherung macht doch eigentlich richtig Sinn, abzuschließen. Man kann doch dir nicht jetzt erwarten, all diese Arbeit zu machen. Eigentlich hilfst du doch die Situation, indem du noch das mitteilst in deinem Freundeskreis. Wie sagt man, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Habe eine Sicht auf die Gefahr, dich auf deine Sinne zu verlassen. Wir haben es jetzt quasi angeschaut, dass Entscheidungen im Kampf gegen die Sünde eine Sicht auf die Gefahren benötigen. Die Gefahr, in Eile eine Entscheidung zu treffen, die Gefahr, Gottes Wahrheit zu hinterfragen und die Gefahr, auf das Äußerliche zu blicken. Aber wenn wir die drei Gefahren anschauen, merken wir schnell, dass wir sehr eingeschränkt sind, weil wir oft nicht hinter die Kulissen sehen können. Und darum brauchen wir die Weisheit Gottes. Und genau das war, was die Israeliten nicht getan hatten. Vers 14. Sie fragten nicht den Herrn. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Entscheidungen im Kampf gegen die Sünde benötigen die Weisheit Gottes. Dieser Kommentar in der Zählung in die Geschichte ist sehr kurz, jedoch zeigt den springenden Punkt. Israel hatte nicht Gott gefragt, der alles weiß, der alles kennt und alles sieht. Und er wusste, dass diese Boten nicht aus fernem Land kommen. Und so wie der Lauf der Geschichte uns berichtet, erfahren die Israeliten 3 Tage später, dass diese Boten aus Gibeon sind, mitten unter ihnen. Es war sehr wahrscheinlich, dass Gibeon tatsächlich das nächste Gebiet war, das sie angegriffen hätten. Aber jetzt finden sie sich in einer sehr verzwickten Situation. Sie hatten einen Bund mit diesem Volk gemacht Daher durften sie die Gibeoniter nicht töten. Jedoch war das genau das, was Gott ihnen geboten hatte, dass sie machen sollten. Was nun? Wir würden aus unserem juristischen Kultur eventuell sagen, das war ja ein ungültiger Vertrag. Sie haben es ja, diesen Vertrag unter Täuschung geschlossen und daher hat es keine Gültigkeit, trägt es keine Gültigkeit. Jedoch die Kultur damals war keineswegs so juristisch, wie wir es heute bei uns kennen. Damals galt dein Wort. Und wie ernst dieses Wort galt, sehen wir später in der Geschichte von Israel, als König Saul die Gibeoniter tatsächlich auslöschen will und Gott schickt eine Hungersnot über ganz Israel und es sterben ganz, ganz viele vom Volk, weil dieses Wort gebrochen wurde, dieser Bund gebrochen wurde. Und daher konnten sie nicht einfach die Gibeoniter töten, weil sie diesen Bund geschlossen haben. Jedoch schreibt Josua noch ein viel tiefgreifenderen Grund, weil sie nämlich diesen Bund, Vers 18, im Namen des Herrn, des Gottes Israel, geschlossen hatten. Das bedeutet jetzt, wenn Israel diesen Bund bricht, wenn sie ihn jetzt nicht ihr Wort halten, wird die ganze damalige Welt, in anderen Worten vermittelt, den Gott, den die Israeliten anbeten, ist nicht einer, der sein Wort hält. Es stand also einerseits der Gehorsam Gottes gegenüber und andererseits die Ehre Gottes auf dem Spiel. Also welche Weisheiten Gottes können wir aus dieser Geschichte jetzt lernen, um in unserem Kampf gegen Sünde Entscheidungen zu treffen? Und ich will drei Weisheiten weitergeben und auch zeigen, dass diese drei Weisheiten die Antworten auf die drei Taktiken sind, die der Feind verwendet. Und die erste Weisheit lernen wir eigentlich von den Gibeonitern selbst. Und zwar, als die Gibeoniter hörten, gestanden sie, dass sie gegen Gott keine Chance haben. In ihrer Ausführung des Planes, als sie zum Volk kommen, bezeichnen sie sich dreimal als Knechte. Sie haben, auch wenn es in erster Linie nicht ein aufrichtiger Grund war, gemerkt, dass sie sich Gott unterordnen müssen und somit dem Volk Israel sich unterordnen müssen. Diesen Bund, den sie schließen, ist nämlich nicht auf Augenhöhe. Zu sagen, hey, wir wollen einen Bund schließen, wir helfen euch, ihr helft uns, wir sind Partner und handeln und uns geht's gut, wir sind ja von fernem Lande, wir sind ja bei euch nicht irgendwie entwickelt. Nein, die Gibeoniter kommen als eine geringere Partei zu einer Partei, die stärker ist, um diesen Bund zu schließen. Und der fehlenden Weisheit Israels zeigen sich die Gibeoniter als Weise. Weil nämlich im Buch der Sprüche wir eindeutig hören, dass der Anfang der Weisheit die Furcht Gottes ist. Und die Gibeoniter sind aus Furcht vor ihr Leben, Furcht vor Gott, gekommen, um mit Israel einen Bund zu schließen. Wenn wir im Kampf gegen die Sünde Entscheidungen treffen wollen, wo wir Gott gehorsam sind und ihm ehren, dann muss unsere Haltung eine der Demut und Gottesfurcht sein. Wir wissen nicht alles. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir nicht unsere Vernunft vertrauen können. Wir sind abhängig von Gott. Und das bedeutet, dass wir uns Zeit nehmen müssen, um vor Gott zu kommen im Gebet. Nicht eilig eine Entscheidung treffen. Wenn wir gerade in einer prekären Situation sind, es direkt vor Gott ins Gebet zu bringen. Es muss nicht lang sein, ein einfacher Schritt, ein Gebet zu sprechen. Gott, hilf mir, ich kann nicht sehen, was mir verborgen ist. Bewahr mich davor, deine Gebote zu übertreten. Es reicht schon, um zu zeigen, dass von Herzen die Haltung ist, ich bin nicht mir selbst, ich kann nicht selbst Entscheidungen treffen, ich bin abhängig von Gott. Die zweite Weisheit, die wir sehen können oder von Gott lernen können, ist, dass die Weisheit Gottes uns zuruft, auf Gott zu vertrauen. Gott macht es oft klar in seinem Wort, dass Rettung nicht aus menschlicher Kraft geschieht oder durch eine größere Armee oder mehr Reichtum oder mehr Einfluss. Nein, die Rettung ist des Herrn. Israel hat es nicht nötig, einen Bund einzugehen. Wenn das Volk aus fernem Land gekommen wäre, hätten sie keinen Grund, mit Israel einen Bund zu schließen, wo sie sich so unterwürfig Israel darstellen. Weil wenn sie aus fernem Land kommen, hätten sie einen Bund geschlossen, wo sie auf Augenhöhe sind, wo ein guter Handel stattfinden kann. Aber in dieser Unterwürfigkeit zeigen sie eigentlich, verraten sie sich selbst, dass sie eigentlich das mehr auf diesem Spiel steht, als nur einen Bund zu schließen mit einem Volk, dessen Gott sie dienen wollen. Aber Israel drückt damit aus, wir haben einen Bund mit Gott, aber wir wollen auch noch mit jemand anders was zusammen machen. Aber die Weisheit Gottes sagt uns klar und deutlich, dass die Errettung allein in Christus Jesus ist. Es ist seine Gerechtigkeit, nicht Christus plus etwas anderes. Die Rettung Christi ist eine vollkommene, ausreichende Errettung. Ihr mangelt nichts und mit ihr werden wir mit Sicherheit in den Himmel einziehen. Und drittens, die Weisheit Gottes desillusioniert uns dem Glanz und der Verlockung der Welt. Psalm 73 beschreibt die Menschen, die Gott nicht kennen und die durch Sünde es versuchen, ihnen gut gehen zu lassen. Und aus menschlicher Sicht dann irgendwie lange leben. Sie haben Erfolg. Aber dann kommt Vers 17, wo der Psalmist dann schreibt, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Sie haben sich gegen Gott verstoßen auf dem Weg, wie sie reich wurden, wie sie ihr Leben haben gut gehen lassen. Aber ihr Ende zeigt, dass sie von Gott gerichtet werden. In Hebräer 11 beschreibt über Mose, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Also Mose, der hätte alle Vergnügungen der Welt, der hätte alles haben können, was er wollte, aber er sagt, ich ziehe lieber den Schmach Christi vor, also mit Gottes Volk zu leiden, weil er die Belohnung ansah. Also das, was er im Endeffekt, unterm Strich, was er ganz am Ende, das Resultat, was er da empfangen würde. Und wir brauchen immer wieder diesen Blick, der unsere Augen aufhebt zu dem, was noch kommt. Dass wir bereit sind, auf Sachen zu verzichten, die glänzen, die uns jedoch nur hindern würden, unseren Blick auf Christus zu behalten. Die Weisheit Gottes zeigt uns, dass in Christus wir schon alles haben und nichts Zusätzliches brauchen. Er ist unsere Fülle an Freude, unsere Kraft in Schwachheit, unser Trost in Schmerz und Leid, unsere Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist unser Alles. Die Sünde kann nichts Besseres bieten, so krass es auch glänzen mag. Wir haben jetzt gesehen, dass die Entscheidungen im Kampf gegen die Sünde Gottes Weisheit benötigt. Die Weisheit, die uns statt schnelles Handeln zum Gebet treibt, statt auf Menschen zu vertrauen, uns erinnert, Gott zu vertrauen und die unsere Augen erleuchtet, Christus zu sehen, als mehr wertvoller als alles, was es gibt. Aber wir alle erleben diese Situation wie Josua und die Ältesten des Volkes. Sie haben eine Fehlentscheidung getroffen. Und die Weisheit, die sie nötig hatten, haben sie nicht aufgesucht. Aber jetzt ist es zu spät. Und doch sehen wir, dass Gott mit ihnen die Geschichte weiterschreibt. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Entscheidungen im Kampf gegen die Sünde beharren auf die Souveränität Gottes. Was echt interessant ist in diesem Kapitel, ist Gottes Reaktion auf die ganze Situation. Es kommt nur ein einziger Kommentar, es ist nicht mal, dass Gott selbst diesen Kommentar spricht, sondern es wird über das Volk beschrieben, Vers 14, doch sie fragten Gott nicht. Es folgt keine Strafe für die Sünde, die sie gemacht haben. Es ist ganz anders zu der Situation von Achan, wo Gott direkt wegen der Sünde von Achans das Volk straft. Aber Gott scheint hier irgendwie gar nicht einzugreifen, gar nicht irgendwie sagen, das, was ihr jetzt gemacht habt, war falsch und ich muss jetzt euch strafen, dafür müsst ihr jetzt nochmal eine neue Lektion lernen. Nee, Gott macht irgendwie nichts. Und nicht alle Sünden straft Gott direkt. Gerade die Eroberung des Landes ist ein Beispiel davon, weil das Land das Gericht Gottes erfährt wegen ihrer Sünde. Sünde, die sie schon angefangen haben anzuhäufen zur Zeit Abrahams, weil Gott Abraham schon verhießen hat. Er wird ihnen dieses Land geben, aber noch nicht jetzt, weil das Maß der Sünde in diesem Land noch nicht voll ist. Aber dieses Nicht-Eingreifen Gottes zeigt aber auch, dass er weiterhin die Geschichte mit Israel weiterführt. Sie haben nicht eine richtige Entscheidung getroffen. Wir werden hier auf Erden auch nicht alle Entscheidungen richtig treffen. In unserem Gehorsam, in unserem Umgang, im Kampf gegen die Sünde. Aber es gab einen, der es tat. Jesus Christus. Er entschied sich nicht, mal schnell Brot zu machen, wo er Hunger hatte. Er blickte nicht auf den Glanz dieser Erde, als Satan es ihm anbot, und er vertraute Gott, dass er ihn bewahren wird, auch durch den Tod hindurch bis zur Auferstehung und Erhöhung. Und Jesus Christus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, um für deinen und meinen Ungehorsam zu sterben. Für alle Fehlentscheidungen, die wir getroffen haben und treffen werden, hat er am Kreuz bezahlt. Und Gott schreibt mit uns unsere Geschichte weiter. Nicht wegen uns, sondern wegen Christus. Es ist immer einfach, nachhinein zu sagen, ja, man hätte das und das machen sollen. Und oft können wir, wenn wir ins Leben von anderen Menschen schauen, auch oft und einfach sagen, ja, eigentlich sollten sie das und das machen. Und dann wäre es ja wieder gut. Wir sollten jedoch vielmehr, wie Gott Barmherzigkeit zu seinem Volk zeigt, auch mit unseren Geschwistern Barmherzigkeit zeigen und ihnen helfen, weil Gott die Geschichte weiterschreibt. Und weil Gott souverän ist, sollte es unser Verlangen sein, auch wenn wir Fehlentscheidungen getroffen haben, seine Ehre zu suchen und mit den Konsequenzen gut umzugehen. Weil das war das Anliegen des Volkes. Sie wollten den Namen des Herrn nicht entehren. Und somit stehst du auch nach einer Entscheidung immer vor der nächsten Entscheidung, wie gehst du jetzt mit der Situation um. Nur weil du eine Fehlentscheidung getroffen hast, heißt es nicht, dass die ganze Welt zu Ende geht. Und es ist nicht alles so gelaufen, wie es hätte vielleicht richtig, wie es richtig gewesen wäre. Aber jetzt, was machst du jetzt mit der Entscheidung, die du getroffen hast? Aber Gott hätte doch eingreifen können. Wenn er Israel beauftragt hat, alle Völker aus dem Land zu vertilgen, warum hat er sie nicht einfach verhindert, diesen Bund zu schließen? Und diese Frage hat mich in der Vorbereitung es echt schwer gemacht, den zusammenhängenden Gedanken zu sehen. Und doch, indem Gott nicht eingreift, kommt seine Gnade und Barmherzigkeit zum Vorschein. In seiner Souveränität führt Gott das Volk der Gibeoniter hin zu seinem Volk hinzu. Die Gibeoniter haben einige Parallelen zu der Geschichte von Rahab, die am Anfang des Buches Josua auch zum Volk Gottes dazukommt. Rahab hat erkannt, dass Gott dem Volk Israel das Land geben würde. Und darum hat sie sich ja auch Israel angeschlossen. Auch in ihrer Geschichte waren viele Lügen und Listen mit dabei. Und sie wurde letzten Endes zum Volk Gottes hinzugetan. Die Gibeoniter erkennen auch die Macht Gottes. Doch wenn sie zuerst aus Furcht vor der Zerstörung zu ihm kommen, kommen sie zu ihm. Und die Lösung für die Gibeoniter, die das Volk Israel in dieser Situation sich auch entscheidet, scheint auf den ersten Blick hart zu sein, aber auf den zweiten echt wunderschön. Sie sollten Knechte sein und Holzfäller und Wasserträger für das Haus des Herrn. Sie werden als zweitklassige Mitglieder gesehen im Volk Israel, jedoch sind sie näher an die Gegenwart Gottes als manch andere vom Volk Israel. Indem sie ihre Aufgabe ausführen, bekommen sie den täglichen Tempeldienst mit und kommen in direkten Kontakt mit dem Evangelium. Ein interessanter Satz im Vers 26, steht, Josua rettete sie aus der Hand des Volkes. Die Gibeoniter werden von Josua oder durch Josua von dem Volk Gottes errettet. Josua, der ein Typ ist auf Christus hin. Manchmal bekehren sich Menschen, weil sie Angst haben vor der Hölle. Und das ist doch ein falscher Grund. Wir sollten eigentlich bekehren, weil wir Gott lieben und zu ihm und das Evangelium erkennen und unsere Sünden erkennen und einfach Buße tun. Aber aus Angst vor der Hölle sich zu bekehren, ist nicht ein falscher Grund per se. Das ist valide. Wir fürchten die Strafe Gottes, die wegen unserer Sünde auf uns kommt. Aber dieser Glaube, der darf da nicht stehen bleiben. Er muss wachsen. Und dieser Wachstum findet am besten statt, indem er in der Gemeinschaft mit Gottes Wort kommt, damit er hinwächst, Gott nachzufolgen von ganzem Herzen, weil er dann Gott liebt und nicht nur Angst hat vor der Hölle. Aber auch in unserem Kampf gegen die Sünde, wenn wir Kompromisse eingegangen sind, dann ist es wichtig, nicht zu denken, das ist jetzt das Ende, sondern dass wir unsere Sünden ans Licht bringen. Das tust du am besten, indem du dein Herz mit Gottes Wort konfrontierst. Und manche Götzen sitzen in den dunkelsten Ecken wegen jahrelanger Kompromisse, die wir gemacht haben. Aber auch diese bringt Gottes Wort ans Licht und erneuert dein Leben. Gottes souveräner Plan wird nicht durch deine Fehlentscheidungen sabotiert. Und darum dürfen wir mutig Entscheidungen im Bewusstsein der Gefahren und auf die Weisheit Gottes vertrauend treffen und weiterkämpfen. Amen.